Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. Heute wollen wir das Buch von Roland Barthes, Mythen des Alltags, besprechen. Roland Barthes ist am 12. November 1915 in Cherbourg geboren und ist am 26. März 1980 in Paris gestorben. Er ist den Folgen eines Verkehrsunfalls erlegen. Er wurde von einem Milchlaster erfasst und dann lag er ein paar Wochen im Krankenhaus und ist dann dort gestorben. Die Familie ist 1924 nach Paris gezogen. Die Jahre danach, also ab den Mitte der 1930er Jahren, waren geprägt davon, dass Roland Barthes lungenkrank war, also hatte einen Blutsturz und musste dann immer wieder in Sanatorien. Diese Krankheit hat ihn eigentlich sein ganzes Leben lang verfolgt, also auch sein Leben dann bestimmt, eben immer wieder mit Behandlungen und Sanatoriumsaufenthalten. Er war vom Militärdienst dann 1937 freigestellt, begann dann beruflich als Hilfslehrer für Französisch und studierte klassische Philologie, machte auch einen Abschluss und war auch dann in diesem Bereich Aushilfslehrer und Lehrer in Biarritz und später dann 1940 in Paris. 1950 nahm er eine Tätigkeit als Lektor in Alexandria in Ägypten wahr. Dort hatte er engen Kontakt mit Cremat. Cremat sagt, dass er auch da Roland Barthes empfohlen hat, Saussure zu lesen, also dessen wichtiges Buch Grundzüge der Linguistik. Und darauf gehen dann auch die semiologischen Überlegungen von Roland Barthes zurück. 1953 publizierte Barthes die Schrift Nullpunkt der Literatur. 1962 wurde er dann Direktor der École Pratique des Hautes Études. 1967 besuchte er Japan für mehrere Wochen, war dann auch 3 Monate in den USA, publizierte eines seiner bekannten Bücher, Die Sprache der Mode. Roland Barthes gehörte als Hochschullehrer und Publizist, als wissenschaftlicher Autor zu einer linken Szene, eng verbunden eben mit dem sogenannten Strukturalismus, der eben auch ganz kapitalismuskritisch orientiert war, also sich auch stark auf Marx bezog. Und das spielte eben dann auch im Verhältnis zur Protestbewegung von 68 eine große Rolle, dass er eben selbst damit verbunden war. Man muss allerdings auch sagen, dass er ziemlich kritisch gegenüber dem war, was er eine Maoisierung der Universitäten in Frankreich bezeichnet hat. Barthes hatte auch keine Sympathie für die Kommunistische Partei Frankreichs. Also er mochte diese politische Orientierung nicht, sondern plädierte, wie er sagt, für den Sturz der Autorität. Er trat ein, ausdrücklich für Autonomie und Selbstverwaltung. Also war da sehr kritisch und ließ sich deswegen auch nicht so ohne weiteres in die Protestbewegung dann 68 hineinziehen. Zu seinen Kritiken an der Protestbewegung gehört eben auch interessanterweise eine parallele Argumentation, wie sie sich auch bei Adorno findet, nämlich dass er das Gefühl hat, dass die Protestbewegung mit ihren Forderungen eigentümlicherweise eine technokratische Hochschulreform in Gang setzt, weil dann immer wieder von Spitzenforschung, von Spezialisierung, von Effizienz die Rede war. Also ähnliche Sorgen, die eben auch in Frankfurt oder nicht nur in Frankfurt, aber auch an bundesdeutschen Universitäten von kritischen Wissenschaftlerinnen eben vertreten wurden. Es ist auch interessant, dass es auch einen theoretischen Aspekt darin gibt, dass er eben diese starke Orientierung an Sprechen, an öffentlichen Reden, dass er das selbst auch für ein Problem gehalten hat. Aus seiner Sicht ging es darum, dass eben eigentlich Schreiben sinnfrei setzen soll, also dass es um eine Praxis der Signifikanten gehen sollte, um eben auch eine neue Schreibweise zu ermöglichen. Also er wendet sich gegen, wie er das sagt, gegen den Monologismus des Sprechens und argumentiert für eine Polyphonie, also für eine Vielstimmigkeit des Schreibens. Vielleicht ist interessant, dass er, also dass Roland Barthes wie andere Vertreter des Strukturalismus bzw. des Poststrukturalismus kritisiert wurde. Eine der Kritiken, daraus lese ich ein bisschen was vor, spricht von einer Bankrotterklärung der Meisterdenker. Das ist ein bisschen ähnlich, wie in der Bundesrepublik dann die Vertreter der kritischen Theorie auch angefeindet wurden in den Medien. In einer Beilage des L'Express, also da heißt es, Monsieur Louis Althusser, der Marx im Licht des Strukturalismus neu interpretierte, liegt im Krankenhaus, Nervenzusammenbruch. Monsieur Michel Foucault, vor 2 Jahren als Philosoph der Zukunft gefeiert, setzt seelenruhig seinen Unterricht in Tunis fort. Monsieur Roland Barthes, Studienleiter an der École Pratique des Hautes-Études, war zu 56 Stunden jährlich verpflichtet. Seine Schüler waren fortgeschrittene Studenten, im Prinzip eine Elite, mit der Absicht, sich der Forschung zu widmen. Er setzte sie ab Semesterbeginn dazu ein, Heiratsanzeigen aus der Jägerzeitschrift La Chasseur Français für seine sprachwissenschaftlichen Studien zu sammeln. Er trägt sich mit dem Gedanken zu demissionieren und die Einrichtung zu verlassen. Also das ist eigentlich eine Art von Kritik, die versucht, die intellektuelle Seriosität dieser 3 genannten Autoren zu untergraben. Roland Barthes hat darauf direkt reagiert, dass nämlich diese Behauptung, dass er Studierende da einsetzen würde, für ihn Heiratsanzeigen zu sammeln, dass es einfach nicht stimmen würde. Man muss natürlich sagen, was lägt daran? Es wäre vielleicht eben eine interessante empirische Studie daraus geworden, ganz im Sinne eben des Buches, was ich ja jetzt auch gleich noch vorstellen will, eben der Mythen des Alltags, ja, also Heiratsanzeigen zu untersuchen, kann ja eine sehr, sehr sinnvolle Sache sein. Ich habe schon gesagt, dass Roland Barthes etwas skeptisch war gegenüber den Tendenzen der Protestbewegung, aber er war ja eng verbunden, insbesondere mit der Gruppe um Tel Quel, also Julie Kristeva und Philippe Solers. Mit Philippe Solers war er sehr, sehr eng befreundet seit den 60er Jahren. Aber die politischen Orientierungen und Wendungen von Tel Quel hat er nicht mitgemacht, auch entsprechende Manifeste gar nicht unterschrieben, weil Tel Quel war eine Weile lang maoistisch. Eine Weile lang hat Tel Quel und Philippe Solers dann sich der KPF angeschlossen, in der Erwartung, dass eine Revolution in Frankreich nur marxistisch-leninistisch sein könnte. Und Roland Barthes hielt eben Distanz dazu und hatte auch das Gefühl, mit einer Argumentationsfigur, die sich ja bei Gramsci findet, das haben wir in einem Podcast ja auch schon dargestellt, das, was er Impfung nennt, also so eine Art passive Revolution, ich zitiere da seine Kritik, man impft der Tradition ein bisschen Fortschritt ein und schon ist die Tradition immun gegen den Fortschritt. Ein paar avantgardistische Zeichen genügen, die wahre Avantgarde zu kastrieren. Also er sah sozusagen die Ambivalenz und hatte nicht die Erwartung, dass diese Rebellion, die ja tatsächlich in eine weitergehende soziale Revolution übergehen würde. Also eine ähnliche Diskussion, wie sie eben in der Bundesrepublik auch geführt wurde, im Kreis der kritischen Theorie Adorno, Marcuse, Habermas zu diesem Zeitpunkt. In dieser Zeit publizierte er 3 ganz wichtige Bücher, also die zentral dann auch für sein Werk geworden sind, das Buch über Japan, Reich der Zeichen, dann eine Analyse einer Erzählung von Balzac, Sarrazin und ein 3. Buch über Sade Fourier, Loyola, die alle sehr erfolgreich waren. In den nächsten Jahren arbeitete er dann an einem Buch, Fragmente des Diskurses der Liebe, was vielleicht eines seiner wichtigsten Bücher dann wurde, also jedenfalls eines seiner erfolgreichsten Bücher. 1977 wurde er aufgrund der Empfehlung von Michel Foucault dann als Professor am Collège de France berufen. dieser Tätigkeit konnte er dann eben bis zu seinem frühen Tod, eben diesem Unfall, nachgehen. Mythen des Alltags ist 1957 erschienen. Also das Buch ist Ergebnis einer ganzen Zahl von kleinen Texten, die Roland Barthes über 2 Jahre monatlich und praktisch als Kolumnen, kleine Essays, publiziert hat. Und dann wurde es ergänzt von ihm mit einem längeren Text zur Theorie des Mythos. Dieses Buch ist sein 3. Buch. Mit seinen Analysen geht es ja um Populärkultur, um Alltagskultur, also in diesen Essays. Und das steht eigentlich ein bisschen zwischen dem, was auch Adorno macht. Ja, also wenn er in der Dialektik der Aufklärung, also mit dem Kulturindustrieanalysen, Alltagsgewohnheiten, also illustrierten Mobilitätspraktiken, in Wohnform, wenn die zum Gegenstand der Analyse gemacht werden, aber eben auch Kino, ja, und auf der anderen Seite sozusagen dann für eine spätere Zeit gedacht eben die Analysen von Stuart Hall. Roland Barthes in den 60er Jahren war ja zunächst gar nicht bekannt. Also Horst Prümann zeigt es sehr schön in einem Aufsatz. Horst Prümann hat diese Neuauflage der Mythen des Alltags übersetzt, also vollständig. In den 60er Jahren, 1964, kam dieses Buch in einer Kurzfassung heraus. Es wurden nur 19 Essays publiziert plus Theorieteil. Und dann wurde es eben vollständig 2010 nochmal neu aufgelegt mit allen 53 Essays. In den 60er Jahren hatte das Buch eine Auflage von 7000. Das war ein sehr erfolgreiches Buch dann in der Bundesrepublik und verkaufte sich dann mit über 100.000 Exemplaren ziemlich gut. Ich betone das auch mit Horst Prümann so, weil er ein Freund von mir war und wir eben dann 1975 in Menil, also in der Normandie, eben genau dieses Buch in einer Arbeitsgruppe gelesen und diskutiert haben. Was eben interessant ist, dass Roland Barthes und auch die ganzen Begriffe, also Semiologie, die Unterscheidung von Signifikant und Signifikat, auch Roland Barthes selbst als Person praktisch kaum bekannt war und es eben dann, ja, also bekannte Personen aus dem Umfeld des Surkamp Verlags dann dem Verleger empfohlen haben, also dieses Buch zu publizieren, also Hans Magnus Enzensberger, Jakob Taubes und eben Helmut Scheffel, der die erste Übersetzung gemacht hat. Roland Barthes galt zu dieser Zeit als Theoretiker des Nouveau Roman, wurde so ein bisschen Gaston Bachelard zugerechnet und Lévi-Strauss eben deswegen auch als Strukturalist. Und da muss man auch den Satz von Jean-Paul Sartre im Ohr haben, dass eben der Strukturalismus dann als letztes Bollwerk des Bürgertums gegen Marx charakterisiert wurde, was bei Roland Barthes ein bisschen eigentümlich ist, weil er zumindest in den 50er Jahren sich auch Sartre noch ganz verpflichtet gegenüber gesehen hat. Das heißt, es kam sozusagen ein bisschen zu einer Frontstellung, die schräg ist. Also wenn man denkt, dass Herbert Marcuse im eindimensionalen Menschen sich häufig auf das Buch von Roland Barthes auch bezieht, kann man sehen, dass es eben für die Zeitdiagnose, die auch in der kritischen Theorie verfolgt wurde, durchaus ein Anregungspotenzial hatte. Ich habe ja schon gesagt, dass dieses Buch eben aus diesen 53 Essays besteht, die eben ganz, ganz verschiedene Themen behandeln. Also das behandelt Piloten, also den Mythos des Piloten, also des Langstreckenflugzeugpiloten, des Jetmans. Ja, es behandelt Catcher, es behandelt Wein und Milch, es behandelt politische Organisation. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es greift eben auf, was Roland Barthes, der sich als Mythologe versteht, als jemand, der Mythen bestimmt, entziffert, liest, eben als Mythen auffasst, ja, zu diesem Zeitpunkt. Darin steckt eben durchaus auch ein bisschen eine subjektive Willkür. Das spricht er auch in seinem letzten Abschnitt dann an. Also es ist eben seine Mythologie, aber man kann natürlich sagen, naja, es ist sehr breit, es sind über 50 solche Essays mit unterschiedlichsten Phänomenen. Und was jetzt für sein Verständnis von Mythos wichtig ist, man könnte sagen, dass auch das geht durchaus in die Nähe der älteren kritischen Theorie der Dialektik der Aufklärung. Der Mythos ist eigentlich eine Umkehrung von gesellschaftlichen Verhältnissen in Natur, sodass eben gesellschaftliche Verhältnisse in der übermächtigen, eigenständigen Form eines Mythos den Menschen entgegentreten. Deswegen gibt es auch eine große Nähe zum Verständnis der Ideologiekritik. Also Roland Barthes begreift auch seine Analysen als eine Art semiologische Demontage, ja, der Massenkultur, also die er ideologiekritisch verstanden, gelesen, wissen will, und glaubt dann allerdings bei einer Neuauflage, also mit einem neuen Vorwort von 1970, dass man so eine Art von ideologiekritischer Analyse mit semiologischen Mitteln nicht mehr machen kann, weil es eben, wie er sagt, zu einer Befreiung des Signifikanten, also des Schreibens, gekommen sei. Für das Buch selbst ist wiederum wichtig, dass er diese Mystifikation demontieren will, als ein Beweis oder als ein Hinweis darauf, dass ein Anprangern, ein bloßes Anprangern von Ideologie nicht reicht, sondern dass man genauer verstehen muss, wie eigentlich diese Ideologeme, diese Mythen konstruiert werden. Und das ist eben interessant, dass er das gar nicht so geschichtsphilosophisch oder so zurechnungslogisch macht, ja, also im Sinne von, wie denkt die Bourgeoisie oder was ist das, was an ideologischen Prozessen notwendig falsches Bewusstsein ist, ja, um sich damit dann schon zufrieden zu geben, sondern er schaut sich die, wie er nahelegt, die Konstruktionsprinzipien, die Mechanismen eben dieser einzelnen Mythen an, in denen eben Klassenkultur, bürgerliche Kultur, kleinbürgerliche Kultur in universelle Natur verwandelt wird. Ziel des Ganzen ist, wie er sagt, zu einer Semioklastik überzugehen, also zu einer Zerstörung von Bedeutung, von Mythen. Also, dass es eben darum geht, nicht jetzt wieder zur Realität zu kommen, zu einer unvermittelten Realität, also das Reale, sondern zu Diskursen, die das Reale bedeuten können, also die intern sich nicht mehr vom Mythos erfassen lassen, die nicht mehr in Mythen übergehen, sondern die Bedeutung des Realen erzeugen. Das ist aus seiner Sicht ein wichtiger Einsatzpunkt. Da wendet er sich auch ganz stark gegen den Realismus in der Tradition von Lukács, also oder der proletarischen Literatur, wie er sagt, also nicht die Realität beschreiben, nicht die Realität beschwören, sondern das Reale bedeuten. Das ist sozusagen die zeichentheoretische Überlegung, weil für ihn ist entscheidend, also warum macht man überhaupt Semiologie, dass er sagt, naja, wir kommen aus dem Bereich der Bedeutung, des Bedeutens der Zeichen überhaupt nicht raus. Also Reich der Zeichen, womit er Japan anspricht, das kann man natürlich allgemeiner sagen, wir verlassen das Reich der Zeichen nicht. Er deutet es so ein bisschen ironisch an, er sagt, ja, ich bin am Meer, aber am Meer, was sehe ich da? Also Werbung und Flaschen und Hinweise, Schilder, also das heißt, es gibt keinen Bereich, der ohne Zeichen, ohne Bedeutung ist. Und heute könnten wir natürlich sagen, wenn wir hören, dass viele Menschen ja stundenlang am Bildschirm sitzen und eben dort Spiele spielen, Texte lesen und so weiter, dass man dann sagen kann, na ja, wir sind eigentlich tatsächlich in einer Welt der Zeichen. Und deswegen geht es darum, wie wird aus einer konkreten Zeichenpraxis, also und Zeichen, das sind ja nicht nur Sprechen, sondern das ist eben auch die Werbung, der Film, Bilder, Fotografien. Wie wird aus einer solchen Praxis der Zeichen, wie entsteht daraus sowas wie ein Mechanismus der Naturalisierung, der Natur? Ja. Also im Wesentlichen ist das Argument von Rollombard, dass es sich um Naturalisierung handelt, also aus sozialen Verhältnissen Natur zu machen. Und das heißt ewig, unveränderlich, also ein besonderer bürgerlicher Begriff von Natur, also ein Klassenbegriff von Natur, dass eben Natur dann Ewigkeit repräsentiert. Wenn er Analysen macht, wie zum Beispiel die Analyse von Catch-Veranstaltungen, dann interpretiert er oder liest er diese Catch-Veranstaltung semiologisch im Sinne von, dass da ganz viele Gesten, Zeichen verwendet werden, also die Art und Weise, wie die einzelnen Kämpfer auftreten, welche Körperbewegungen sie machen, wie sie aussehen, wie das Publikum sich zu ihnen verhält, und interpretiert das Ganze, entziffert das Ganze als eine Art Zeichentableau mit den Gesten, mit den Kampftechniken, mit der Art und Weise, wie die Sequenzen des Kampfes stattfinden, sodass er das sagt, das ist immer für den Moment, das ist keine Geschichte, es sind sozusagen immer diese besonderen Situationen. Und jeder einzelne Kämpfer ist dann eben auf eine Essenz festgelegt. Also er verkörpert einen bestimmten Charaktertyp. Es ist, wenn man so will, eigentlich eine bestimmte Art von Theaterspiel. Ja, und so könnte man sagen, funktioniert eben diese Art von Catchen. Also das Publikum wiedererkennt sich eben in diesen einzelnen Charakteren. In ähnlicher Weise gilt es auch für seine Analyse der Tour de France, dass er sagt, die einzelnen Radrennfahrer sind auf bestimmte Eigenschaften, Charaktermerkmale, Fahrverhaltensweisen festgelegt. Sie werden dem zugerechnet, also körperlich stark oder intelligent oder strategisch, taktisch. Also das heißt, verschiedene Eigenschaften, die von diesen Radfahrern wahrgenommen werden. Also und auch da wiederum genau, wenn man so will, dieses Verhältnis der Zeichen zueinander. Ich will konkreter auf eine kleine Auswahl von solchen Essays eingehen. Ich finde die instruktiv. Also einer behandelt einen klassischen französischen Reiseführer, den Guide Bleu, der für Rollombard eben eine bestimmte Art von bürgerlicher Mythenproduktion beinhaltet für das französische Bürgertum und das Bürgertum eben in einer besonderen Weise ins Verhältnis zu den bereisten Ländern setzt. Also da heißt es, dieser Reiseführer kennt die Landschaft fast immer nur in der Form des Malerischen, also das Gebirge, die Schlucht, der Engpass, der Sturzbach, aber nicht eben das Hochplateau oder die einfachen Felder, also das, was sozusagen für das alltägliche Leben relevant ist. Genauso in den Städten werden dann die Kirchen, die Schlösser in den Blick genommen, also die Kunstschätze, und das bedeutet eben für diesen Reiseführer ein dichtes Netz, wie Rollombard sagt, ein dichtes Netz von Kirchen, Sakristeien, Altären, Kreuzen, Altarvorhängen, Türmen, Skulpturengruppen. Also eine ganz bestimmte Art und Weise, wie auch Christentum, Katholizismus verbunden wird mit touristischem Verhalten und eben auch dann die konkrete Arbeit der Menschen, das konkrete Leben, die materiellen Praktiken nicht bedeutet werden, aber dafür eben der Frankismus, also in diesen Reiseführern eben der Frankismus und die Zerstörung der republikanischen Demokratie der 30er Jahre eben beschönigt wird. Ja, also dass nämlich in den Geschichtsdarstellungen die Republikaner immer als Extremisten angeführt werden, die gerade Kirchen plündern, während die Nationalisten, eben Frankisten, ihre Zeit damit verbringen, heldenhaften Widerstand auszuüben, um Spanien zu befreien. Also eine politisch sehr klare Tendenz, die eben verbunden wird mit einer bestimmten Vorstellung, wie sind Städte organisiert, also was muss man besuchen, was muss man gesehen haben. Also dass sozusagen die autoritären und die kulturellen Praktiken ganz eng miteinander verbunden werden. In einem zweiten Essay, auf den ich kurz eingehen will, behandelt er den Journalismus, und zwar in der Form der Lebensberatung, also dass eben die Besonderheit von Problem behandelt werden durch eben beratende Frauen in den Wochenzeitungen. Das ist hier das Thema. Und dann eben dann praktisch ärztliche Beratung stattfindet. Also man könnte sagen, so wie jetzt immer vor der Tagesschau, dann kommt Kitimea Pro, ja, damit sind meine Probleme weg. Ja, also was immer aus der Sicht von Frauen formuliert wird, in einer gewissen Weise geht es hier eben auch darum, dass eben Probleme von Frauen medizinisch behandelt werden und die Frauen in diesem Sinne als Essenz betrachtet werden, die Probleme, die dann in diesen Beratungen verhandelt werden, also wie Roland Barth sagt, der Kummerkasten, da geht es dann um Familienprobleme, um das Verhältnis von Frauen und Männern, Ehebruch oder Alkoholismus und so weiter. Und dann wird immer empfohlen, das, was genau genommen das Problem sein sollte, nämlich die Ehe wird als Impfschutz gegen männliche Aggression oder böswilliges Verlassen angeboten, sodass eben darauf abgezielt wird, die Niederlage zu beschönigen, indem der Kummerkasten diese Niederlage entweder unter der Form des Opfers heiligt oder sie nachträglich zur reinen Freiheit erklärt, wie Roland Barth schreibt. Roland Barth zieht daraus die ironische Konsequenz, das entspricht so seiner Art, so elliptische, also anspielende Resümees auch daraus zu ziehen, dass hier zwar die mit der Ratgebung so etwas wie ein Emanzipationspotenzial der Frauen, also eigenständiges Handeln, beschworen wird, dass aber genau genommen die einzige Person, die in dieser Weise frei wird, eben stellvertretend für die anderen Frauen, die Person ist, die journalistisch diese Ratschläge gibt. Man scheint die Moral ein wenig zu lockern, um desto entschiedener an den grundlegenden Dogmen der Gesellschaft festzuhalten. Das ist auch wieder ungefähr das, was er mit Impfung meint. Also etwas ein bisschen ja, von dem Gift geben, damit die Zustände aufrechterhalten bleiben. Ich finde, ein bemerkenswerter Essay ist der, in dem es um Milch und Wein geht. Da behandelt Roland Barth die Bedeutung, also den Mythos des Weins für die französische Gesellschaft, der Wein als Staatsraison, wie er das ironisch nennt, dass dem Selbstbild nach, dem Mythos nach, der Wein in Frankreich getrunken wird, nicht um sich zu betrinken, sondern eben er gehört einfach zum Genuss dazu. Und in anderen Ländern trinkt man Wein, um sich zu betrinken. Hier fördert er Geselligkeit und Gesellschaft. Er verbindet sich mit den kleinsten Zeremonien des französischen Alltags, vom Imbiss bis zum Fest, von der Unterhaltung im Bistro bis zur Tischrede. Also es geht darum, dass der Wein hier eine besondere mythische Funktion hat, in einer gewissen Weise eine Geste ist mit einem dekorativen Wert. Ich finde, was an diesem Essay so interessant ist, dass Roland Barth eigentlich wie nebenbei nicht nur diese Praktiken betont, sondern auch die Implikation, also das, was es beinhaltet, auch mit Blick auf Kolonialismus. Also der Kolonialismus, es wird ja gesagt, dass merkwürdig ist, dass Roland Barth so gar nicht auf die koloniale Situation Frankreichs eingeht. Aber wenn man unter diesem Blickwinkel dieses Buch sich so ansieht, dann kommt es eigentlich ziemlich häufig vor. Und dann ist auch die Mythologie des Weines ein Moment darin, denn wie er sagt, was schnell vergessen geht in dieser Mythologie, ist die Produktion. Die Produktion des Weins, so sagt er, hat einen erheblichen Anteil am französischen Kapitalismus, von der privaten Schnapsbrennerei bis zum Weinbau der großen algerischen Siedler, die dem Moslem auf dem Boden, dem man ihm weggenommen hat, eine Kultur aufzwingen, mit der er nichts zu tun hat. Er, dem es an Brot fehlt. So gibt es sehr liebenswerte Mythen, die dennoch nicht unschuldig sind. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, diese Zwiespältigkeit, dass es eben die liebenswerte Dinge gibt, die doch auch Teil einer umfassenden Herrschaftspraxis sein können. Und das wird ja geschrieben zu der Zeit, in der auch von algerischer Seite dann die Unabhängigkeit massiv eingefordert wird. Also der Bezug auf Kolonialität dient ihm dann auch in seinen theoretischen Ausführungen sehr stark dazu, um die Funktionsweise des Mythos anzusprechen, zu erklären. Für ihn ist der Mythos eine Rede, eine Sprache. Aus seiner Sicht kann deswegen alles Mythos werden. Ja, also der Mythos ist ein formaler Prozess, also und kann alle Objekte zum Gegenstand der Mythenbildung machen. Das ist genau genommen hier auch schon, wenn man so will, eine Art herrschaftstheoretische Überlegung, weil der Mythos eine Praxis ist, eben zu kolonisieren, also die Sinnprozesse, die Sinnpraktiken zu kolonisieren, sie anzueignen, sie umzukehren eben in eine Form der Ideologiebildung, also der aus sozialen Verhältnissen, bürgerlichen sozialen Verhältnissen so etwas wie Natur zu machen. Also wie er das auch beschreibt, es werden Tautologien hergestellt, das Bürgertum, das Kleinbürgertum sind völlig unfähig, etwas als anderes wahrzunehmen. Es muss immer identifiziert werden. Und dazu dient eben auch der Mythos, ja, diese Gleichheit herzustellen, dieses Identitätsmoment, also dieses tautologische Moment. Und das erläutert er unter anderem an einem Foto, das einen jungen schwarzen Soldaten zeigt, also eigentlich einen Jungen, der in der Uniform die französische Fahne grüßt. Und man könnte jetzt sagen, dann gibt es den wörtlichen Sinn dieses Fotos. Es ist ein Junge, der eben diese französische Fahne sieht. Aber es wird eben in den Zusammenhang gestellt und das ist die besondere mythische Form. Das verändert praktisch die erste Ebene der Zeichen in dem Sinne, dass jetzt daraus die Imperialität Frankreichs selbst repräsentiert wird. Also es geht hier jetzt um die Größe Frankreichs, um die Zustimmung zu dieser großen Nation, die eben auch viele Länder in Afrika kontrolliert und ausplündert und eben dabei dann auf die Zustimmung der schwarzafrikanischen Bevölkerung sich stützen kann. Und Roland Barthes versucht, das als einen Prozess innerhalb des Zeichensystems deutlich zu machen, dass der Mythos genau genommen selbst ein Kommunikationsprozess ist, der dann diese primäre, diese erste Ebene von Zeichen, wenn man so will, kolonisiert, aneignet, um dann in diesen Signifikanten, also die Signifikanten, die Zeichen der ersten Ebene selbst so zu nutzen, einzubauen in diese Logik, dass es Natur ist, Ewigkeit, also gleichsam immer schon so ist, sodass Menschen sich in diesem Prozess dann wiedererkennen können. Ich habe das Anfang schon gesagt, diese Analyse dient dann dazu, dass er darauf hinarbeiten will, dass es zu, das ist ja die Frage, die sich dann für ihn stellt, kann man überhaupt aus dem Mythos ausbrechen? Das ist eben nicht so einfach, weil er das erläutert am Beispiel der Mathematik. Die Mathematik ist eigentlich eine Sprache, die nur den reinen, wenn man so will, Kommunikationsgehalt hat, also keinen überschüssigen mythischen Sinn. Also insofern semiologisch gesprochen ein Denotat ohne zusätzlichen Bedeutungsüberschuss. Und Roland Barthes zeigt eben, dass der Mythos in der Lage ist, auch die Mathematik selbst dann noch als ein Mythos eben zu besetzen, also eben des reinen Wissens, der Mathematizität, der besonderen Intelligenz, der geistigen Fähigkeiten, sodass es eben dann enthoben wird der ganz normalen Wissens- und Forschungspraktiken und eben stilisiert wird in eine eigene Form von Kultur. In ähnlicher Weise zeigt er das dann auch sehr witzig an der Art und Weise, wie über Einsteins Gehirn gesprochen wird, also dass das Gehirn von Einstein zum Gegenstand einer Gehirnuntersuchung gemacht wird, eben nach seinem Tod. Er hat es ja der wissenschaftlichen Forschung überlassen und dass eben das aus Olombards Sicht eben dann die Folge hat, dass die Besonderheit von Einstein sich auflöst in dieser Art, wie das Gehirn eben untersucht werden kann in seiner Mechanik, in seinen physiologischen, neurologischen Prozessen. Und dann eben das Besondere des Genialen von Einstein damit eben als Mythos geschaffen werden kann, weil es davon getrennt ist. Also auch hier wieder der Gesichtspunkt der Naturalisierung und der Impfung, sodass eben diese wissenschaftliche Praxis gleichsam mythisch enthoben wird. Also das, worauf Rolombard eben zielt mit seinen Studien und was er versucht, in dem Theoriekapitel deutlich zu machen, ist eben, wie kann man die Mythologie bekämpfen, wie kann man verhindern, dass der Mythos die Bedeutungspraktiken, die Sinnpraktiken erfasst und eben umkehrt in Ewigkeit und Natur. Und seine Vorstellung ist, dass es eben um Praktiken gehen muss, ein Reales zu bedeuten. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass er an dieser Stelle nicht mehr so sehr weiterverfolgt, unter welchen historischen Bedingungen. Er betont, dass es besondere historische Bedingungen gibt, des Bürgertums, des Kleinbürgertums, die eben diese mythischen Prozesse begünstigen. Und dass ihn interessiert, wie kann man jetzt eben aus der Bedeutungspraxis, also der Praktiken des Sinns, also der Zeichenpraxis selbst, da zu einer Veränderung kommen. Er hält das für schwierig, aber er hält das eben für möglich. Er sieht es insbesondere dort möglich, wo es um konkrete Arbeit geht. Ja, also bei den Arbeitern, die ganz konkret mit Material zu tun haben, wo es eben diese überschüssigen Zeichendynamiken nicht gibt. Er hält es auch für möglich in linken Praktiken, die sich auch auf die gesellschaftliche Arbeit beziehen. Das heißt, da gibt es eine Ebene der Zeichenpraxis, die ganz konkret an dem Material entlang aktiv ist, ja, also dieser Praxis direkt verbunden ist und eben genau diese mythische Eigendynamik, genau genommen diese Entfremdung, diese Enteignung, diese Kolonialisierung vermeidet.
Als ökonomisches System wird die Bourgeoisie ohne Schwierigkeiten benannt. Der Kapitalismus bekennt sich. Als politisches System ist sie schlecht zu erkennen. Es gibt eine bourgeoise Partei im Parlament. Als ideologisches Phänomen verschwindet sie vollkommen. Die Bourgeoisie hat beim Übergang vom Realen zu seiner Repräsentierung, vom Ökonomischen zum Geistigen, ihren Namen ausgelöscht. Sie passt sich den Fakten an, findet sich aber nicht mit den Werten ab. Sie unterwirft ihren Status einer regelrechten Operation der Entnennung. Die Bourgeoisie wird definiert als die soziale Klasse, die nicht benannt werden will. In der bürgerlichen Gesellschaft gibt es keine proletarische Kultur, keine proletarische Moral und auch keine proletarische Kunst. Ideologisch muss alles, was nicht bürgerlich ist, bei der Bourgeoisie borgen. Die bürgerliche Ideologie kann also alles erfüllen. Niemand wird sie zurückweisen. Sie kann widerstandslos den bürgerlichen Menschen unter ihre ewigen Analogien subsumieren. Wenn es nur noch eine einzige, ein und dieselbe menschliche Natur gibt, kann sich die Bourgeoisie ungehindert entnennen. Diese Namenlosigkeit der Bourgeoisie wird noch deutlicher, wenn man von der eigentlichen bürgerlichen Kultur zu ihren verbreiteten, popularisierten, angewandten Formen übergeht. Es gibt eine bürgerliche Kultur des reinen Verbrauchs. Ganz Frankreich schwimmt in dieser anonymen Ideologie. Unsere Presse, unser Film, unsere Gebrauchsliteratur, unsere Zeremonien, unsere Konversation, das Wetter, das herrscht. Alles in unserem alltäglichen Leben ist der Vorstellung verpflichtet, die die Bourgeoisie sich und uns von den Beziehungen des Menschen zur Welt macht. Je mehr die bürgerliche Klasse ihre Vorstellungen verbreitet, desto mehr werden sie natürlich. Die Bürgerlichkeit geht auf in einem unterscheidungslosen Universum, dessen einziger Bewohner der ewige Mensch ist.
Ja, zum Gespräch über das Buch von Roland Barth, Mythen des Alltags, begrüße ich Eva Goellen. Hallo Eva.
Hallo Alex.
Ja, du bist Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, von Hause aus Literaturwissenschaftlerin und neben der Professur Direktorin des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung. Zwei Publikationen will ich nennen, Das Ende der Kunst und neueren Datums Aus dem Leben der Form, Goethe und die Nager. Ja, also so, man muss an Nagetiere bei
an
diesem
An Nagetiere, ja, die
denken.
Haben ihn sehr beunruhigt.
Ja, genau. Ja, schön. Genau, lass uns doch vielleicht mal mit den Leseerfahrungen zu diesem Buch Roland Barth beginnen, weil für mich und auch Horst Prümann, der ja dieses Buch übersetzt hat, wir waren ja beide Kommilitonen in Frankfurt, und da war das so ein bisschen so eine Frontstellung. Roland Barth lesen, das war Strukturalismus, das geht eigentlich gar nicht in Frankfurt, kritische Theorie, das verträgt sich nicht. Es ist bürgerliche Ideologie, das letzte Bollwerk gegen Marx, wie Sartre immer zitiert wurde. Wie war das für dich? Ein bisschen später dann vielleicht schon?
Ja, etwas später. Die Lektüre fiel in die 80er Jahre und ich war damals im Studium in den USA. Mhm. Und zwar an einer Institution der Johns Hopkins University in Baltimore, in der der Strukturalismus und der Poststrukturalismus sehr hochgehalten wurden.
Aha, okay.
Und ich kam auch sozialisiert intellektuell durch die Frankfurter Schule mit meinem Adorno dann nicht besonders gut an. Alle aber lasen Mythen des Alltags. Und das habe ich dann auch rezipiert und habe mich erstmal sehr konzentriert auf das, was ich glaubte, was die Gemeinsamkeiten denn unter Umständen
ja.
sein könnten.
Ja. Und?
Ja, mir fiel auf, dass die Mythen des Alltags doch sehr anders geschrieben sind als, sagen wir, die Minima Moralia von Adorno. Und ich ahnte, dass ich da vielleicht auch ein bisschen was hineinlese oder hineinlesen wollte an Affinitäten zu Adorno. Aber ich glaube, jetzt mit Abstand, also jetzt ist 2025, die erste Lektüre liegt für uns beide weit zurück.
Ja, ja, sehr.
Ich glaube, da schießen Dinge näher zusammen, als das damals der Fall war, weil egal auf welcher Front man sich befand, das doch irgendwie sehr agonal strukturiert war.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das jetzt eben wirklich mit, manche Dinge sind erstaunlich parallel gedacht. Ja, also Barth kannte ja Adorno nicht. Ja, Minima Moralia sind eigentlich kurz zuvor erst erschienen dann in der Bundesrepublik. Ja, also viel früher geschrieben, aber ja kurz davor erst publiziert. Und es gibt, aber ich finde, es gibt so Parallelen gar nicht mit diesem Buch speziell, sondern auch mit einzelnen Ausführungen in dem Kulturindustriekapitel oder dann in seinen Aufsätzen, zum Beispiel zu Freizeit. Also, ne, also, dass man denkt, ne, wenn er dann sich zu Camping äußert oder solchen Alltagspraktiken dann, oder, ja, Urlaubspraktiken, dann hat man das Gefühl. Und das Hauptproblem ist ja, oder der Hauptgesichtspunkt, das sind eigentlich zwei, die eng zusammenhängen. Diese Umkehrung von Gesellschaft in Natur und dass diese Äquivalenz, also das Äquivalenzverhältnis, also das, was man, also was Barth immer wieder betont, das Bürgertum und das Kleinbürgertum ist unfähig, das andere wahrzunehmen, zu erkennen. Und das ist, fand ich jetzt doch sehr, und das wird eben immer mit diesem Modell des Rechnens, alles muss verrechnet werden, alles muss sozusagen tautologisch stimmen, also diese Kritik am tautologischen Denken, fand ich so bemerkenswert.
Also ich würde dir zustimmen, dass es durchaus Parallelen gibt und dass die auch viel damit zu tun haben, dass ein gesellschaftliches Phänomen sozusagen sich als natürlich gibt. Das ist ja sozusagen die Funktion des Mutes und dadurch seiner Historizität und seiner Geschichtlichkeit beraubt wird. Aber ich würde auch sagen, beim Wiederlesen gibt es auch sehr große Unterschiede.
Ja, sag.
Denn Adorno schreibt die Dialektik der Aufklärung im Exil mit der Erfahrung des Faschismus im Rücken und gleichzeitig Kulturschock Amerika. Und das hat Konsequenzen, glaube ich, für die Positionierung dessen, was bei Barth der Mythologe heißt und der Intellektuelle auch bei Adorno. Denn Barths Vertrauen in die Position des Mythologen ist sehr groß und viel, viel größer als Adornos auch selbstquälerische Skepsis. Für Adorno gibt es keine Position außerhalb, von der man das sozusagen beurteilen kann, ohne selbst in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Und dieses Skrupulöse, das entfällt bei Barth. Ein Effekt, den das hat, ist, dass das eine sehr viel weniger quälende und sehr genussreichere Lektüre ist. Es gibt, aber interessant sind vielleicht noch Gemeinsamkeiten, die auf einer ganz anderen Ebene liegen. Beide sind große Charlie Chaplin-Fans. Und beide interessieren sich für Varieté und Theater. Ja. Also all das, was Adorno den Bodensatz des Absurden in der Kunst genannt hat.
Ja.
Diese alten, sonst unterdrückten, mimetischen Impulse, die sich Bahn brechen.
Ja.
Und da sind, also da sehe ich eigentlich die engsten Parallelen. Und das hat mich sehr überrascht. Übrigens auch, wenn es ums Spiel, also Varieté, Zirkus, Spielzeug, Charlie Chaplin, all das sind Momente, wo sie sich ganz nah sind.
Ja, ich würde es jetzt noch ergänzen um solche Gesichtspunkte. Also was ich eine der Essays, die ich so interessant fand, war der zu der Art, wie das Essen präsentiert wird mit der Glasur. Ja, also so, weißt du, so feine Beobachtungen. Ja, also klar, das ist nicht so geschichtsphilosophisch aufgeladen, aber das ist so eben die Klette der Gesellschaft, die eben präsentiert werden muss, bis auf die Art und Weise, wie das Essen auf den Tisch kommt. Ja, das ist eben, ne, und dann das Ornamentale daran. Ja, also dass eben auf die Glasur dann noch eine, irgendwie was drauf garniert wird.
Rosa. Ja. Gerne rosa.
Gerne rosa, genau. Also das finde ich so eine schöne Beobachtung. Ja.
Ja, es sind ganz wundervolle Beobachtungen. Mir fiel jetzt noch ein, das ist aber natürlich auch bei Barth, und das macht sie auch so lesenswert, große Sympathien mit gewissen Mythen gibt. Mhm. Ein Mythos, den er sehr positiv betrachtet, obwohl er auch sagt und weiß, dass es kein unschuldiger Mythos ist, sind die Überlegungen zur Weinkultur in Frankreich.
Ja, ja, genau.
Und solche Momente auch des Genusses, die findet man bei Adorno weniger. Ich erinnere mich, wo wir jetzt bei den Getränken und dem Essen sind, dass in den Minima Moralia er sagt, wenn Männer einen Whisky trinken, dann sieht man ihn eigentlich an, dass es ganz schrecklich schmeckt.
Ja, genau. Eine Brutalisierung gegen den eigenen Körper.
Ja, absolut. Ne?
Genau.
Absolut.
Ja. Mhm. Ja, vielleicht hat er zu Wein nicht so viel geschrieben, weil sein Vater Weinhändler war.
Das kann damit zu tun haben.
Aber ich habe diesen Essay jetzt auch erwähnt, weil dort so wie nebenbei dann auch die Kolonialität des Weines angesprochen wird.
Das ist deswegen ist es kein unschuldiger Mythos. Er hat irgendwie etwas Liebenswertes.
Ja.
Aber zum Schluss kommt dann doch der Verweis auf die kolonialen Zusammenhänge der Produktion dieses Weines.
Genau.
Aber man muss auch sagen, es kommt so ein bisschen spät im Text und wirkt auch ein bisschen pflichtschuldigst angeheftet.
Ja.
Ja, den Eindruck hatte ich schon. Ich hatte den Eindruck, dass die Sympathie doch hier größer ist und er sich dann zurücknimmt und sagt, ja, man muss aber auch bedenken, dass, sagen wir, Adorno hätte daraus, glaube ich, einen durch und durch aporetischen Text gemacht.
Ja, vermutlich. Kann man auch Wein trinken. Ja. Ja, ja, aber ich meine, was mir daran gefällt, ist, findet sich ja mehrfach diese Art. Das sind so elliptische Bewegungen. Ne? Also erstmal den Gedanken so, dass man denkt, na ja, das ist genau eigentlich ganz freundlich und wertschätzend. Der Weingehör ist zwar Staatsraison Frankreichs, also wird als Mythos aber irgendwie doch verträglich gesehen. Und dann kommt plötzlich so ein bitteren Akzent da rein. Eben wie er selber über mich selbst dann schreibt, meine Essays haben so einen elliptischen Charakter.
Ja.
Ne? Also sie kehren sich dann so gegen sich.
Ich habe jetzt nochmal an das Eingangsstück gedacht, über das sogenannte Catching, das wir heute als Wrestling eigentlich kennen, also eine Art Schaukampf. Also da muss man ja sagen, dass der Mythologe also der Interpret, auch sehr viel Sympathie hat.
Ja.
Das ist nämlich aus der Perspektive des Publikums geschildert, dass sozusagen die Inszenierung vollends durchschaut und ja. diese Inszenierung ja. will ja. und damit nicht ideologisch verblendet ist, sondern, so sagt er, die Figur der Gerechtigkeit darin erkennt, wenn der Böse zu Boden geworfen wird
genau.
und der andere sich ganz gemein verhalten hat. So dass da man den Eindruck hat, in dieser Überinszenierung des Schauspielerischen dekuviert sich der Mythos in gewisser Weise selbst.
Ja.
Ja. Und ich fand es erstaunlich, das ist auch etwas, was, glaube ich, Adorno, der hat sich mal zum Fußball und den Fußballfans geäußert. Jeder Mensch, der gerne Fußball guckt, der schlackert da mit den Ohren. Ja. Da hat er nicht viel für übrig. Aber Barth ist voller Sympathie für die Erwartungshaltung dieses Publikums. Auch wenn es, und das ist sozusagen die elliptische Zäsur am Ende, wenn es dann heißt, dass diese starken, heroischen, aufgemotzten Männer dann am Arm der Gattin die Arena verlassen.
Draußen, wenn man dann und vor dem Gebäude.
Dann geht man sozusagen zurück in den bürgerlichen Alltag. Aber dass dort in dieser durch und durch künstlichen Inszenierung eine Figur von Gerechtigkeit sichtbar wird, das ist ein Zugeständnis, das Barth macht, das dem Theoretiker der Massenkultur wahrscheinlich nicht gegeben gewesen wäre.
Ja und nein. Also es ist so schwierig, jetzt diese beiden Autoren so zu vergleichen, aber es gibt so Stellen, die bei Adorno dann auch so merkwürdig elliptisch sind, wenn er sagt, immer wenn ich aus dem Kino komme, bin ich dümmer als vorher. Was ja so paradox ist, weil das heißt, er geht eben immer ins Kino und wird immer dümmer, aber gemessen an welchem Stand eigentlich, weißt du? Und das sind so eigentlich so selbstpersiflierende Äußerungen.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, denn wo sich beide wirklich ganz nahe sind, das ist daran, dass sie an die Macht der Übertreibung glauben.
Ja.
Also der letzte Satz des Vorworts bei Barth lautet, ich zitiere, ich verlange den Widerspruch meiner Zeit voll zu leben, der aus einem Sarkasmus die Bedingung für die Wahrheit machen kann. Und von Adorno gibt es den großartigen Satz, nur das Übertriebene ist wahr.
Ja, genau.
Und in dieser sarkastischen Übertreibung, glaube ich, sind sie sich sehr nah.
Ja, ja. Aber vielleicht nochmal, weil das ist ja auch interessant, dass beide sich als Ideologiekritiker verstehen. Wie würdest du das einschätzen? Also, weil das Buch lese ich ja so wie eine Verfeinerung des ideologiekritischen Instrumentariums. Ja, also wir gehen in die Richtung von, wir verstehen die Feinmechanik. Ja, also das Ideologische kommt nicht einfach nur von außen, sondern im Prozess der Bedeutungsgebung. Ja, also findet es statt. Das finde ich eigentlich so einer der spannenden Punkte, dass ich dachte, ja, das ist nicht mehr so zugerechnet. Ne, zugerechnetes Bewusstsein, also Barth spricht auch davon, wir wollen vom biederen Anprangern loskommen. Also er gibt auch der Ideologiekritik eine ganz neue Bedeutung, finde ich, dadurch. Ja.
Genau, und ich glaube, die Ideologiekritik älteren Typus geht davon aus, dass so etwas herrscht wie Verblendung, geht davon aus, dass etwas verborgen und verhüllt wird. Und die Logik der Mythen oder die Voraussetzung, unter der er seine Beobachtungen stellt, ist, dass es nicht um eine Dekouvrierung geht oder um eine Verhüllung, sondern dass der Mythos arbeitet mit der Deformation.
Ja.
Der verzeichnet die Dinge zu einer Kenntlichkeit, die darüber hinwegtäuscht, dass sie künstlich arrangiert ist. Und das ist mit dem Paradigma von tief unten ist etwas verborgen, das muss herausgeholt werden, nicht mehr kompatibel.
Genau, es ist auch nicht einfach nur eine Frage einer verstellten Wirklichkeit. Also, weil ich finde auch, das ist so bemerkenswert, dass er sagt, der Mythos legt nichts offen, sondern er sagt eigentlich alles, eben in der deformierten Form. Ja,
genau.
Also, ne, der spricht an einer Stelle ja sogar dann von Locoreux. Ja, also, das ist, also zur Ideologie gehört eigentlich, also zum Mythos gehört eigentlich dieses ununterbrochene Überflutetwerden mit Zeichen. Ja, also mit Reden, mit Bildern, mit Werbung, also mit allem Möglichen. Ja, mich hat es eben interessiert, darauf zielte so ein bisschen meine angedeutete Frage, ja. Nämlich, wie ist eigentlich dann das Problem mit der Ideologiekritik? Also wir diskutieren ja, sprechen ja jetzt über das Buch, wo wir sagen können, einerseits sind diese Erkenntnisse der Semiologie, ja, oder auch der Ideologiekritik so in einer gewissen Weise so selbstverständlich geworden, aber es spielt eigentlich so als Bezug. Ne? Also bei Ideologiekritik denken ja sofort alle, naja, da wird irgendwas Verdecktes ja, gesucht, was verdeckt. Tiefes in der Wirklichkeit und so weiter. Also, und deswegen dann später, dann auch in den späteren poststrukturalistischen Diskussionen, eher eine Distanz gegenüber dem Ideologiebegriff,
ja.
Der ja aber hier schon eine relativ große Rolle spielt.
Ja. Ja,
also nicht mehr in den Detailanalysen, aber, ne, aber doch
ja,
im Ansatz.
Er spielt eine gewisse Rolle, aber es macht natürlich einen Unterschied ums Ganze, wenn man mit dem Begriff des Mythos operiert.
Ja.
Ja. Weil die Voraussetzung ist, alles, der Mythos ist nur eine Art und Weise des Redens und alles kann zu einem Mythos werden. Der verhüllt aber nichts mehr, sondern der sagt an vielen Stellen, einfach zu viel, auch wenn das, wie an einer Stelle sagt, läppisch sagt. Zum Beispiel bei den Haarsträhnen der Darsteller der Römer im Film, dass die alle immer so eine Haarsträhne haben.
Ja, Fransen,
das ist,
ne?
Ja, Fransen. Das ist eigentlich komplett lächerlich. Aber an dieses Detail, wenn man es fokussiert, dann zeigt es auch
ja.
Nicht so sehr seine mythischen Qualitäten im landläufigen Sinne, sondern wenn man so will mit dem Ausdruck, dekonstruieren sich diese Mythen fast wie von selbst.
Ja.
Da
ist er ja selber so ein bisschen skeptisch, weil er eher die Sorge hat, so hört ja das Buch dann auch auf, ja. Dass er die Frage stellt, ja, was ist eigentlich das, was wir hier gemacht haben mit unserer Mythologie? Ja, also wir wollen da was, also aber kriegen wir eigentlich noch die ideologiekritische Wendung
ja.
Hin?
Ja.
Ne, und du hast es ja schon mal angesprochen, eine ähnliche Frage wie bei Adorno, wie kommen wir raus aus diesem Prozess? Ne? Also eigentlich ist ja die bürgerliche Ideologie etwas, alles ist bürgerliche Ideologie, es ist, wir bewegen uns ununterbrochen darin. Und dann ist für ihn die Frage, was müssen wir tun, damit
ja.
Wir irgendwie mal anders denken, anders fühlen, anders sprechen? Also
ja.
Seine ganzen Fragen zum Tod des Autors, eine andere Schreibweise. Also
ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Subjektposition, aus der beobachtet wird, da unterscheiden sich Barth und Adorno sehr. Aber gerade in diesen Schlusspassagen des Nachwortes ist tatsächlich die Überlegung, was tue ich hier eigentlich? Und er sagt, und ich glaube, das ist ein wichtiges Wort, wir gleiten zwischen dem Objekt und seiner Entmystifizierung hin und her.
Mhm.
Denn wenn wir das Objekt durchdringen, befreien wir es, zerstören es aber auch
ja.
Und respektieren wir es, belassen wir es in seinem mystifizierten Zustand. Und in diesem Dilemma befindet er sich und hat, glaube ich, vorläufig nichts anderes anzubieten als dieses Hin- und Hergleiten zwischen dem Objekt und seiner Entmystifizierung. Es ist aber so, dass er selbst, das ist interessant, ja nach 68 sich sehr kritisch mit seiner eigenen, mit seinen Mythen des Alltags auseinandergesetzt hat und argumentiert hat, dass er da eigentlich noch zu viel Enthüllung betrieben habe und dass heute Enthüllung nicht mehr sinnvoll sei, weil sozusagen die Dinge am Tage liegen und nicht mehr enthüllt werden müssen.
Ja.
Das ist ein interessantes Argument und ich glaube, das ist auch ein Argument, warum der Ideologiebegriff, einer der Gründe, warum der Ideologiebegriff über lange Jahre ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil er nämlich riskiert, ein Subjekt, das sich diese Ideologien durchschaut, ja, und selber von ihnen nicht berührt wird und anderen immer unterstellt, sie hätten das falsche Bewusstsein,
ja,
während
ja.
man selbst das Richtige hat. Und zweitens das Obszönwerden, wenn man so will, der Wirklichkeit.
Ja.
Ja. Ich glaube, dass diese Selbstkritik eigentlich nicht trifft. Aber er hat ja dann nach den Mythen des Alltags durchaus alternative Schreibweisen erprobt.
Ja, genau.
In vielem.
Erprobt, ja. Ich würde gern nochmal diesen Punkt so ein bisschen anders fortsetzen, weil ich finde, also klar, wenn man diese Texte kennt und auch die Semiologie und auch diese ganze Kritik an der Ideologiekritik, also dann war für mich wichtig, eben dann auch diese Texte von Adorno nochmal zu lesen und dann stolpert man manchmal, wie kann man sagen, über die semiologischen Implikationen. Weil in dem Kulturkritikaufsatz, dem ersten Aufsatz in den Prismen, macht er das sehr deutlich, was sich in dem Kulturindustriekapitel schon so ein bisschen andeutet. Die Welt erstarrt im Hoheitszeichen ihrer selbst. Da ist alles drin. Also ne, das Erstarrende, also das Naturwerdende, aber auch, dass die semiologische Differenz des Zeichens hin zum Bedeuteten nicht mehr aufrechterhalten ist, sondern das Zeichen wird zum Hoheitszeichen ihrer selbst. Also die Welt macht sich selbst zum einem nicht mehr prozessierenden Zeichen ihrer selbst. Ja, und da finde ich, da ist auch nichts mehr offen zu legen. Also an einer anderen Stelle sagt Adorno, naja, wir sind positivistischer als der Positivismus.
Ja.
Wir nehmen diese Welt, die ist so, die sagt eigentlich das selbst. Ja, und da habe ich mich oft gefragt, irgendwie ist er selber weitergegangen, als er oft interpretiert wurde.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, es ist nicht ganz ohne Risiko, dass sozusagen jetzt dein Versuch, das semiologisch zu paraphrasieren. Ja? Weil semiologische Terminologie, Saussure ist zentral für Barth, aber nicht für Adorno. Aber dieses Erstrahlen im Hoheitszeichen und das durchsichtig machen, wo nichts mehr zu enthüllen ist, ich glaube, das ist tatsächlich eine Logik, mit der Adorno arbeitet. Aber ich würde auch sagen, dass diese Logik bei ihm tatsächlich apokalyptische Züge trägt.
Ja.
Vor allem in der Dialektik der Aufklärung, wo die Welt im Zeichen der Barbarei und des Unheils erstrahlt. Nun ist es so, diese Apokalypse ist nicht einfach nur eine Tonalität, sondern die hat eine ganz bestimmte Funktion. Die Apokalypse, das wissen wir, die enthüllt tatsächlich etwas. Mit der lässt sich etwas sehen, was vorher nicht sichtbar war. Und bei Adorno kann man sagen, im Kapitel über die Kulturindustrie ist es so, dass er sagt, die Kulturindustrie ist zwar böse durch und durch, aber über gewisse Phänomene, zum Beispiel über den Stil, als ein Machtinstrument, auch in der Kunst, gibt sie uns Auskunft, weil sie nur noch Stil ist und gibt damit dessen Geheimnis preis. Also solche Logiken, glaube ich, sind Adorno, also aus seinem Selbstverständnis heraus, also das ist die Art und Weise, glaube ich, wie er selber denkt. Und die ist Barth nicht so ganz kompatibel, was auch zu tun hat mit der anderen Erfahrung und den Bedingungen, unter denen diese Texte entstanden sind.
Ja, es gibt bei Roland Barth so ein bisschen, wie kann man sagen, so ein bisschen Zauberberg-Atmosphäre. Ja, so, also er spielt ja selber auch auf dieses Buch an, also von Thomas Mann, das mit seiner vielen Krankheiten. Also ich weiß nicht, ob daraus ein eigener Gedanke folgt. Ich finde aber, dass es interessant ist, dass du, und ich finde es eigentlich auch schön, dass du den Ausdruck Apokalypse hier reingebracht hast, weil ich finde, da gibt es eine Wendung am Ende des Buches, mit der Roland Barth selber das nochmal anspricht, worum es für ihn dabei auch geht. Ja, und das finde ich interessant. Darf ich das mal kurz zitieren?
Doch.
Der Mythologe erblickt das gelobte Land nicht. Ja, das ist das eine. Ja. Für ihn ist die Positivität des morgigen Tages gänzlich verborgen hinter der Negativität des heutigen. Das ist ja eigentlich ein bisschen bilderverbotsmäßig auch. Ne? Und dann geht es weiter. Alle Werte seines Unternehmens erscheinen ihm als Zerstörungsakte. Sie decken sich genau, nichts ragt hervor. Dieses subjektive Geschichtsverständnis, in dem der mächtige Keim der Zukunft nichts weiter ist als die tiefste Apokalypse der Gegenwart, hat Saint-Just in einer erstaunlichen Formulierung ausgedrückt. Was die Republik letztlich ausmacht, ist die totale Zerstörung dessen, was ihr entgegensteht. Und dann erläutert er das in dem Sinne, für einen solchen Menschen, also und da meint er ja immer sich selbst als Mythologe, für einen solchen Menschen gibt es eine subjektive Nacht der Geschichte, in der die Zukunft sich zum Wesen, zum essentiellen Zerstörung der Vergangenheit macht.
Ja.
Also das ist so eine, auch, ne, also wo man sagt, ja, er will da eine Zukunft und er will eine Gegenwart auch zerstören, aber gleichzeitig gibt es bei ihm ja auch diesen rettenden Gedanken.
Ja, ne? Weil also, die Rettung und die Zerstörung, das ist eben das, was in der Apokalypse traditionell konzidiert und zusammenfällt.
Genau.
Und dieser Satz, den habe ich mir nämlich auch notiert, dass die Positivität des morgigen Tages verborgen ist hinter der Negativität des heutigen. Das kann man jetzt wirklich geradezu Also das Echo ist der Schluss der Minima Moralia, wo es heißt, die Spiegelschrift des Negativen, einmal ganz zusammengefasst, schießt in sein Gegenteil um. Das ist bei Adorno dialektisch gedacht, aber es geht in beiden Fällen um eine apokalyptisch saturierte Logik des Umschwungs, die sozusagen aus der Zerstörung, aber auch nochmal das rettende Moment zieht. Aber es ist interessant, dass diese Überlegungen, die jetzt den Mythologen betreffen, auch die andere, die wir vorhin hatten, dass er sagt, man riskiert die Zerstörung des Objektes und das will man eigentlich nicht.
Mhm. Aber warum eigentlich nicht? Das habe ich beim Lesen mich gefragt und es wäre auch eine Frage an dich. Warum eigentlich will man doch den Mythos am Ende zerstören oder nicht?
Nee, ich glaube, das will man nicht, weil man dann auch das Objekt selber zerstört hat. Und wenn Mythos einfach nur sozusagen Verbrämung wäre, die man abblättern könnte und dann hätte man das Objekt. Das ist aber nicht so, weil es nur eine Form der Rede ist. Also zerstört man, wenn man es demystifiziert, ein Phänomen wie das Wrestling oder den Wein. Man destruiert es auf gewisse Weise auch. Und deswegen sagt er, müssen wir hin und her gleiten. Wenn man jetzt nochmal überlegt, das haben die Kollegen in diesem Sammelband auch herausgestellt, wie wichtig die Materialität, die Substanzlogik in diesen Texten ist. Ja? Also es gibt ja so etwas, das nennt er auch selbst so eine Psychoanalyse der Stoffe. Ja? Dann merkt man, dass es nicht darum gehen kann, das jetzt zu demaskieren. Dass man aber bei dieser, wo man sozusagen den Gegenstand und seine Darstellung nicht mehr trennen kann, im Mythos, in der mythischen Rede, dass man bei der Demystifizierung riskiert, das Objekt selber zu verlieren.
Ja, ich finde das schon richtig. Also, aber das gibt ja diese Ebene, wo er sagt, ja, das ist ja, eigentlich ist das alles bürgerliche Welt. Ja, also das heißt, er gibt dem Ganzen ja einen historischen Index. Ja. Und das ist, also, ne, und ich, da finde ich, da bleibt er auch nicht immer, wird es auch nicht immer so ganz klar, aber eigentlich hat man schon das Gefühl, wenn man es semiologisch ausdrücken würde, hat er eine Sympathie für das Denotat. Ja. Also gegen jeden Bedeutungsüberschuss in der zeichengebenden Praxis. Ne? Also sein Beispiel ist dann der Arbeiter, der den Baum fällt. Das ist konkret, konkretes Sprechen. Er spricht diesen Baum und nicht sonst, kein Mythos. Dann hat man das Gefühl, da geht es ihm schon um sowas, wäre es denkbar, ein solches Sprechen. Also, und das wäre natürlich vielleicht wirklich so, dass man sagen kann, gibt es dann bestimmte Praktiken noch? Also vielleicht könnte man Wein unmütig trinken. Wie wäre das? Nur weil für ihn ist ja der Mythos immer Kolonisierung, also Aneignung, letztlich eine imperiale Geste der Übermächtigung von Bedeutungspraktiken. Und da habe ich so ein bisschen trivialer gedacht. Das könnte man ja geschichtlich auch wieder loswerden. Weißt du, ohne.
So einfach, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, so einfach ist es nicht oder so einfach macht er es sich auch nicht. Mhm. Was er aber versucht hat, das kann man natürlich sagen, dass er ja versucht hat, selber, also erstens hat er mit dem Begriff des künstlichen Mythos viel operiert, der eben seine mythischen Qualitäten exponiert. Mhm. Und ich würde sagen, in dem Sinne ist Wrestling ein künstlicher Mythos. Und das Zweite, was man sagen kann, ist, dass er ja versucht hat, so eine Art Gegenmythos aufzubauen. Und das ist Japan.
Ja.
Und das hat natürlich auch dann aber sehr viel Kritik hervorgerufen. Ja. Das ist nicht mehr französisches Bürgertum und Kleinbürgertum, sondern da schießen eben die exotistischen Mythen auch schon ganz schön.
Ja.
Da gibt es auch ein ganz gutes Buch von Wolfgang Hottner und meinem ehemaligen Kollegen Henning Trüper über die Japonismen in Barths Theorie. Ja. Also ich finde diese Idee, seine Idee des Gleitens zwischen dem Objekt und seiner Entmystifizierung finde ich interessant, weil sie respektiert, dass eine vollständige Demystifikation das Objekt annihilieren würde. Und das möchte er nicht. Ja? Und das ist auch nochmal das, die Ambivalenz der Mythisierung gegenüber ist vielleicht auch nochmal etwas, was das Novum dieser Ideologiekritik darstellt. Und sie sagen mir vom meistens herrischen, autoritären Gestus, der anderen Leuten vorwirft, sie hätten das falsche Bewusstsein, unterscheidet.
Das ist ein wirklicher Unterschied, den Barth ja dann auch 68 sehr geltend macht, dass er sagt, diese Art das geht nicht. Was wir brauchen, ist Autonomie, Selbstverwaltung. Also das ist eine sehr freiheitsorientierte Argumentation. Ja, also das kann ich teilen. Ich finde, trotzdem bleibt da so ein Moment für mich, wo ich denke, na ja, also er legt es so nahe, das deckt sich ja auch ein bisschen mit Adorno. Warum gibt es diese Fakten und keine anderen? Also, ne, warum gibt es diese Bedeutungspraktiken und keine anderen? Also, was ist das, was es historisch macht? Ja, also, dass es diese Art von Sport gibt. Ne, also, man kommt dann tatsächlich zu einer Frage der, wenn man so will, einer kritischen, negativen Ontologie bei Adorno.
Das klingt jetzt eher, du fragst irgendwie nach den utopischen
Impulsen. Ja, natürlich, genau.
Es geht am Ende auch. Aber ich glaube, da ist bei beiden über dieses Spiegelschrift des Negativen einmal ganz zusammengefasst nicht viel zu holen. Denn Adorno sagt ja auch, also wir müssen die Welt in ihrer Hinfälligkeit und Bedürftigkeit darstellen. Ja, ja. Aber was sozusagen die alternativen, sag ich jetzt mal, die alternativen Fakten angeht, das, glaube ich, ist ein Gedanke, den sich beide verbieten, würde ich sagen. Ich glaube, es geht so ein bisschen um, im Grunde um die Frage, gibt es ein richtiges Leben im Falschen oder gibt es das eben nicht?
Ja,
und genau. Da würde ich sagen, beide sagen eigentlich eher nicht und deswegen bei Bach die Insistenz auf dem Gleiten zwischen dem Objekt und seiner Demystifizierung.
Genau. Eva, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Viele, viele nachdenkliche Aspekte zu diesen zentralen Begriffen, also der unserer kritischen Tradition, ja, zwischen Ideologiekritik und Semiologie und den Perspektiven. Ich glaube, dass ich an diesem Punkt, so wie du aufgehört hast, damit nicht so mitgehen mag. Ja, tatsächlich schwebt mir vor, dass es doch möglich ist, wie kann man sagen, diese übermächtigende, wenn man so will, Struktur, ja, von Bedeutung irgendwie mal loszuwerden. Ja, ob ich es genau so mir vorstelle wie Barth, da würde ich auch zweifeln. Mir kommt das so ein bisschen sehr hemdsärmlich dann auch wieder vor. Aber ja, in die Richtung zu denken und dann vielleicht auch in diesen Widersprüchen sich bewegen und vielleicht daraus etwas entstehen zu lassen, das, glaube ich, ist eine Möglichkeit.
Ja, eine Möglichkeit ist eine Möglichkeit. Die ist natürlich noch kein Fakt. Aber nein, ich kann mich dem durchaus anschließen. Und danke meinerseits für die Einladung und das Gespräch.